Jesus, du bist hier. Das hast du gesagt. Und deine Jünger konnten es nicht glauben. Sogar als sie dich gesehen haben, konnten sie es nicht glauben. Als sie den Auferstandenen in ihrer Mitte, gestorben am Kreuz, als Verbrecher hingerichtet, aber von Gott auferweckt aus den Toten, den Tod überwunden, Sieger, verherrlicht. Jesus, und du hast gesagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und dass wir überhaupt glauben können, dass wir Glauben haben, dass du hier bist. Das ist dein Wirken. Das ist dein Geist, der hier ist. Dein Geist, der ja in uns, die wir glauben, lebt. Und du hast gesagt, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. So preisen wir dich und danken dir, dass du so ein wunderbarer Gott bist, der in die Gemeinschaft der Sünder sich hineinbegibt, sich hinsetzt und mit den Sündern isst, ja, das Essen austeilt. Und darum bitten wir dich, dass du jetzt dein Wort austeilst an uns. Herr, danke, dass du dein Blut vergossen hast, um uns zu reinigen von aller Schuld und Sünde, sodass wir in deiner Gegenwart sein können. Und danke, dass wir deine Kinder heißen dürfen. Und danke, dass du uns jetzt speisen möchtest, auch mit dem Brot des Lebens, mit dem ewigen Manna, deinem Wort, Jesus. So bitten wir dich, dass du es tust durch deinen Geist und uns, unsere Herzen bewegst, unsere Herzen öffnest, dass wir es aufnehmen und annehmen, damit es Frucht in uns bringt, Herr. Ja. Amen. Diese letzten Verse im ersten Kapitel des Johannesevangeliums, sie sprechen von gesucht, gefunden. Und wenn man die Verse liest, dann liest man immer wieder von den jungen Männern, die sich gegenseitig sagen, wir haben ihn gefunden. Wir haben ihn gefunden. Wir haben den gefunden, den wir gesucht haben. Und doch, das ganze erste Kapitel als Ganzes zeigt uns eigentlich, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Oder vielleicht nur ein Viertel der Wahrheit. Sondern dass viel mehr dieses Kapitel zeigt, wie Jesus, wie Gott uns sucht und findet. Und doch stimmt es auch, dass Gott sucht nach denen, die ihn suchen. Und diese Verheißung, wenn du ihn suchst, dann wirst du ihn sehen. Das ist das, was hier sich durch diese Verse zieht. Also lass uns nochmal einsteigen hier in Kapitel 1, Vers 35. Diese ersten Verse ab 35 haben wir letztes Mal auch schon bedacht, aber wir wollen bis zum Ende heute gehen. Johannes 1, Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Dieser Johannes ist hier Johannes der Täufer, der Jesus vorausgegangen ist, der Zeugnis von Jesus abgelegt hat, der von Gott ein tiefes Zeugnis empfangen hat, dass er taufen soll und dass derjenige, der getauft wird und auf den der Geist kommt, dass er derjenige ist, der die Sünde der Welt hinwegnimmt, als das Lamm Gottes, wie es uns in Jesaja 53 beschrieben wird, der Knecht Gottes, der geschlagen ist um unserer Sünde willen, der aber auch derjenige ist, der mit dem Heiligen Geist taufen wird, der eine neue, ganz neue Qualität der Beziehung der Menschen zu Gott schenken wird. Und hier hat er zwei von seinen Schülern auf Jesus hingewiesen, das Lamm Gottes. Und diese Schüler lassen ihren alten Lehrer stehen und gehen diesem neuen Lehrer, dem, der mehr ist als ein Lehrer. Sie gehen ihm hinterher. Jesus wandte sich um und sah und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Du hast von Jesus gehört. Du hast davon gehört, dass er das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt getragen hat, der deine Sünde getragen hat am Kreuz. Du hast gehört, dass er der Sohn Gottes ist, dass er auferstanden ist. Du hast gehört, dass aus ihm das Leben fließt. Du hast gehört, dass er eine Gabe hat, nämlich die Gabe des Heiligen Geistes, die dich mit Gott verbindet, die dich zum Kind Gottes macht. Du hast gehört, dass durch seine Kraft du geheilt, befreit wirst, zuallererst von der Macht der Sünde, aber bis hinein ins Körperliche. Was tust du? Diese beiden Jünger hat es nicht auf ihren Stühlen gelassen. Sie haben sich aufgemacht. Sie haben gesagt, den will ich näher kennenlernen. Dem will ich nahe sein. Mit dem will ich zusammen gehen. Er geht hier längs und ich will nicht verpassen, dass er weggeht ohne mich. Ich will mit ihm mitgehen. Leute beschimpfen ihn vielleicht als Rattenfänger, aber ich gehe hinter diesem Rattenfänger her. Ich reihe mich ein in die Schar derer, die ihm folgen. Und so gehen die Jünger mit. Und dann fragt Jesus, er dreht sich um, sieht sie, folgen. Und denkt sich so, ja, es gibt eine ganze Menge Leute, die mir folgen. Eine ganze Menge Leute, die irgendwie irgendwas von mir wollen. Die irgendwie irgendwas an mir finden. Aber das reicht mir nicht. Ich will es genau wissen. So sagt Jesus, na, letztes Mal haben wir das schon gesehen, auch heute fragt Jesus, was suchst du denn, wenn du hierher kommst? Was suchst du denn, wenn du zu Jesus kommst? Und die Jünger sagen ganz simpel, Rabbi, und damit sprechen sie schon ein Bekenntnis aus. Sie sagen, ja, na, Johannes war unser Lehrer, aber jetzt bist du unser Lehrer. Und das Wort Rabbi heißt noch mehr eigentlich, das heißt mein Meister. Du bist nicht nur irgendein Lehrer, du bist mein Lehrer. Ja, so wie damals in dieser Zeit die Tora-Schüler, sie hatten ihren Rabbi, ja, und das war ihr Rabbi. Sie waren stolz auf diesen Rabbi, dass sie zu diesem Rabbi gehören durften, zu diesem weisen Meister. Sie waren seine Schüler und er war ihr Meister, deswegen Rabbi, mein Meister. Sie haben ihn schon in ihr Herz geschlossen und gesagt, du bist mein, Jesus. Aber Jesus will sie auch sein machen. Und deswegen fragt er sie, was sucht ihr denn? Habt ihr euer eigenes Programm, euer eigenen Plan mit mir? Wollt ihr mich für irgendwas benutzen? Wollt ihr mich irgendwie einspannen für eure Zwecke, für eure Pläne, eure Lebenspläne? Was sucht ihr denn? Und dann sagen sie ganz schlicht und einfach, wir wollen sehen, wo du lebst, wo du wohnst. Wir wollen den Ort kennenlernen, wo du dich aufhältst, damit wir auch da immer wieder hinkommen können, damit wir dir begegnen können. Wir wollen dir nahe sein, Jesus. Wir wollen dich kennenlernen. Wir wollen wissen, wie du so lebst. Wir wollen in dein Leben hinein. Er spricht, kommt und ihr werdet sehen. Und das ist die gute Botschaft. Wenn du Jesus kennenlernen willst, wenn du ihm nahe kommen willst, wenn du an ihn persönlich interessiert bist, an diesem Mann, der
der Sohn Gottes ist, der das Lamm Gottes ist, der deine Sünde getragen hat, der dein Retter ist. Wenn du ihn persönlich kennenlernen, erkennen willst, dann sagt Jesus, komm, du wirst sehen. Er sagt nicht, na, und dann guck dir das an, sondern du wirst erkennen. Wenn du kommst, dann wirst du sehen. Du wirst mich kennenlernen, du wirst mich erkennen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Also es war am späten Nachmittag so, ne, und sie sind da hingegangen und sie sind geblieben. Haben die Zeit zusammen abgechillt. Mit Jesus chillen. Schön, oder? Du darfst heute Morgen hier mit Jesus chillen. Du darfst mit ihm abhängen. Ja, darfst ihn kennenlernen, seine Sanftmut. Kannst mit ihm plaudern. Kannst ihm zuhören, was er erzählt vom Reich Gottes. Seine Liebe, seine Güte, seine Sanftmut, seine Weisheit. Seine Ruhe, und er hat Ruhe. Er hat Frieden. Bei ihm findest du das. Dann komm doch zu ihm, da wo er wohnt. Wo wohnt er denn? Wo wohnt er heute? Jesus hat gesagt, ich und mein Vater, wir werden Wohnung nehmen bei dem, der mich liebt. Wenn du dein Herz für ihn öffnest, dann kommt er in dein Leben, in dich persönlich rein. Er kommt auch in dein Haus hinein. Er lebt in deinem Haus. Er ist dein Hausgenosse. Er lebt in deiner Familie, in deiner Ehe. Er ist im Zentrum, da mittendrin. Ja, wenn du ihn dort hineinlässt, wenn du vom Herzen her sagst, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Dann kommt er und lebt in dir, in deiner Mitte. Aber er hat auch gesagt, ja, da wo 2 oder 3 sich versammeln in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Auch da findest du ihn, da wohnt er. In der Gemeinde, in der Gemeinschaft der Geschwister im Hauskreis. Deswegen, Geschwister, wenn du den Gedanken hast, warum komme ich eigentlich jeden Sonntag hier zum Gottesdienst? Ach, heute kann ich ja mal ausfallen lassen. Das Wetter ist so schön. Ich schlafe mal ein bisschen aus. Ich habe die ganze Woche Stress gehabt. Jetzt kann ich auch mal im Bett liegen bleiben. Dann sage ich dir, Jesus hat sich erfreut an diesen Jüngern, die den Ort gesucht haben, wo Jesus sich aufhielt. Und die Tatsache, dass Jesus in dein Leben hineinkommt, unabhängig von irgendwelchen anderen Menschen, dass Jesus mit dir lebt zu Hause, heißt nicht, dass es nicht auch diesen wunderbaren, besonderen Ort gibt, wo er sich aufhält in der Gemeinschaft der Geschwister. Verlass die Versammlung nicht, wie einige zu tun pflegen. Ist eine Warnung im Hebräerbrief an die Gemeinde. Gerade in Bezug auf die Endzeit. Verlass die Gemeinde nicht. Geschwister, wir leben in einer schweren Zeit. Uns wird gesagt, weil die Gesetzlosigkeit von Jesus, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Wie ist es denn mit dem Kohlestück, was alleine ist irgendwo und glüht? Es verglüht ganz schnell. Was ist es, wenn du die Kohlen zusammenfügst? Sie wärmen sich gegenseitig. Also, lasst uns zusammenrücken als Geschwister. Lasst uns die Versammlung nicht verlassen, gerade in dieser Zeit, die so heftig ist, die so, ja, uns so fordert, so anstrengend ist, so mühsam ist. Gerade dazu sagen, das Heilmittel ist nicht, zu Hause in meinem Bett zu bleiben und den Fernseher anzumachen. Das ist nicht das Heilmittel. Das Heilmittel ist, in die Gemeinschaft der Geschwister zu kommen.
mit Jesus Gemeinschaft zu haben. Sie kommen dorthin und bleiben und genießen die Zeit zusammen mit Jesus. Aber dann hält es sie nicht. Andreas, der eine von den beiden, kann nicht dabei bleiben. Das, was er erlebt hat, das bewegt ihn. Und das, danach sehne ich mich. Ich möchte von dieser Liebe Jesu wieder neu ergriffen werden, bewegt werden. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wie Paulus sagt, die Liebe Gottes treibt uns. Wozu treibt sie uns? Dass andere Menschen diese Liebe, diese Versöhnung Gottes auch kennenlernen, erleben, erfahren. Die Gnade, die ich erfahren habe, dass auch andere sie erfahren. Die Liebe Gottes treibt uns. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon. Ich finde diese Formulierung so lustig, so nett. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon. Das Wort finden kann auch treffen heißen. Aber so wie es hier so auch übersetzt ist, finde ich, zeigt es, Andreas war auf der Suche. Er sagt aber, wir haben gefunden. Und doch, in dem Moment, wo er Jesus gefunden hatte, ist eine neue Suche in ihm losgebrochen. Wen kann ich finden? Wen kann ich finden, um ihm diese wunderbare Botschaft zu bringen? Wen kann ich finden, um ihn in die Gemeinschaft mit Jesus noch mit hineinzuziehen? Und er findet zuerst seinen Bruder Simon. Wenn er zuerst Stefan getroffen hätte, dann hätte er Stefan gesagt. Ey Mann, Stefan, wir haben ihn gefunden. Er findet zuerst seinen Bruder Simon. Und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Mann, Andreas, der erste Evangelist, einer der ersten Evangelisten. Er bringt die gute Botschaft. Er sagt, das ist das, was ich erlebt habe, was wir erlebt haben. Wir haben ihn gefunden. Unsere Suche hat ein Ziel gefunden in ihm, dem Messias, dem König, dem Verheißenen, Gesalbten, dem Retter. Wir haben ihn gefunden. Wir haben ihn so lange gesucht. Was suchst du? Andreas und Johannes haben den Retter gesucht. Sie haben Gottes Heil gesucht. Sie haben danach gesucht, nach dem, der die Verheißungen Gottes erfüllen würde. Und sie haben ihn gefunden. Und so geht er raus und sagt zu jedem, den er trifft, hey, ich habe den Retter gefunden. Ich habe die Antwort gefunden, die Lösung. Es ist nicht eine Formel. Es ist nicht eine Philosophie. Es ist Jesus. Er ist die Antwort auf alle unsere Fragen, auf alle unsere Suche. Und er nimmt ihn mit und sagt, komm, ich zeige ihn dir. Ich zeige ihn dir. Andreas kann Simon nicht retten. Andreas kann Simon nicht die Sünde wegnehmen. Andreas kann gar nichts tun. Aber er kann eines tun. Er kann ihm zeigen, wo Jesus wohnt. Er kann ihm zeigen, wo Jesus sich aufhält. Er kann ihm zeigen, wo Jesus spricht. Deswegen gehen wir raus am Samstag. Wir haben Bibeln da liegen. Ne? In seinem Wort findest du ihn. Durch sein Wort spricht Jesus zu Menschen. Wir laden Menschen ein. Komm doch in die Gemeinde. Ne? Wenn du offen bist, wenn du Jesus suchst, dann komm doch mal vorbei. Komm doch hier in Gottesdienst. Begegne Jesus in der Gemeinschaft seiner Kinder. Und wir gehen raus und erzählen von unserem Leben. Wir lassen Leute in unser Herz hineingucken, in unser Leben hineingucken, erzählen von dem, was Jesus in unserem Leben getan hat. Wir zeigen ihnen Jesus. Wir führen Menschen zu Jesus. Das können wir tun. Und Andreas hat das getan, diesen Simon zu
Jesus geführt und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird, Stein. Ganz kurzer Ausschnitt aus dieser Begegnung und das ist so wunderbar. Simon kommt dahin, ne? Er hat jetzt die Botschaft gehört, Mann, wir haben ihn den Messias gefunden, er geht jetzt hin. Jesus, okay. Ich weiß nicht, wir wissen nicht, was in ihm vorgegangen ist, als er so dann dahin gegangen ist und dann Jesus getroffen hat. Aber dieses Treffen ist so bam, so der Hammer, weil er kommt auf Jesus zu und Jesus sagt zu ihm, hey, Simon, Sohn des Johannes, ich kenne dich. Und ich kenne nicht nur deinen Namen, deine Vergangenheit, sondern ich kenne auch deine Zukunft. Du wirst Kephas heißen. Ich kenne dich. Ein Erkennen. Simon kommt hin und wird von Jesus erkannt. Er kommt plötzlich nach Hause. Sein Papa sagt zu ihm, hey Simon, ich kenne dich. Ich kenne dein Leben. Vom ersten Moment, als du eine kleine Zelle im Bauch deiner Mutter warst, bis zum letzten Atemzug kenne ich dich. Und es ist gut, dass du hier bist. Was für eine Begegnung. Wie wunderbar ist es, nach Hause zu kommen. Wie wunderbar ist es, Jesus zu finden, von Jesus gefunden zu werden. Vers 43, am folgenden Tag, jetzt kommt der nächste Tag in dieser Reihe von Tagen, der vierte Tag, wollte er nach Galiläa aufbrechen. Jesus hatte einen Plan. Jetzt geht's nach Galiläa. Das ist die nächste Station. Nach dem Ganzen, was er erlebt hat, die Taufe, dieser wunderbare Zuspruch Gottes durch den Heiligen Geist, die Stärkung durch den Heiligen Geist, aber dann auch die Führung des Geistes in die Wüste hinein, in die Versuchung hinein. Die heftigen Versuchungen des Teufels. Hunger, Not, Verzweiflung. Und dennoch, die Kraft Gottes ist größer in ihrer Schwachheit als die Macht des Widersachers. Dann zurück. Und hier die ersten Jünger eingesammelt. Andreas. Simon, wahrscheinlich ist dieser zweite Jünger der Johannes vielleicht gewesen. Wir wissen es nicht ganz genau. Und er will jetzt los nach Galiläa, aber da fehlt noch wer. Da fehlt noch wer. Jesus kommt wieder, weißt du? Und das Wort sagt uns, dass es so aussieht, als ob Jesus das verzögert. Du sagst, okay, 2000 Jahre ist er jetzt nicht wiedergekommen, na, dann wird er die nächsten 50 Jahre auch nicht wiederkommen. Ich weiß es nicht, ich glaube es nicht. Aber dass diese Zeit so lange dauert, ist eine Verzögerung, sagen die Leute. Ja, irgendwie, weiß nicht, hat er zu viel zu tun oder so, ne? Die Spötter. Petrus sagt uns, das, was wie Verzögerung aussieht, ist Gnade, ist Barmherzigkeit. Er gibt dir Zeit, damit du zur Buße kommen kannst. Dass du wieder nah rankommst an ihn, dass du wieder in die Beziehung mit ihm hinein, dass du nicht stehen gelassen wirst. Denn er wird die ganze Gemeinde von dieser Erde entrücken. Er will nicht, dass einer zurückbleibt. So wie er nicht will, dass einer hier am Jordan bleibt, den er mithaben will. Und da ist der Philippus. Er findet Philippus. Ja, Jesus ist auch auf der Suche nach Menschen. Hier steht es ganz ausdrücklich. Er findet Philippus. Wir sehen bei diesen verschiedenen Menschen, das läuft immer unterschiedlich. Da ist der eine, der durch die Prophetie des alten Bundes auf Jesus hingewiesen wird und zu Jesus kommt. Die ersten Christen, sie waren alle Juden, die ihre Schrift kannten und die aus den Prophezeiungen erkannt haben, der ist der Messias. und sie rennen Jesus nach und kommen so in die Beziehung zu Jesus hinein. Dann ist da der andere, der geführt wird, der abgeholt wird, der eingesammelt wird von einem anderen Jünger. Hier ist es Jesus selbst, der losgeht, um Philippus zu finden. Und so gibt es heute auch Menschen in verschiedenen Ländern, gerade in der muslimischen Welt, wissen wir, hören wir mehrere Zeugnisse, dass Leute dort nie einen Kontakt mit Christen hatten, nie von dem Evangelium gehört haben. Sie haben zwar mal was von Jesus gehört aus ihrem Koran, aber sie wissen eigentlich nichts von Jesus. Und dann erscheint ihnen Jesus im Traum und sagt ihnen, komm, du gehörst zu mir, folge mir nach. Und plötzlich erkennen sie, ja, ich muss zu diesem Jesus, ich muss irgendwie Christen finden, ich muss hier irgendwie, na, Jesus ist es. Gibt es mehrere Zeugnisse davon, dass Jesus direkt losstratzt, um Menschen einzusammeln. Du fragst dich manchmal, Mann, diese vielen Menschen auf dieser Erde, haben die denn wirklich alle eine Chance, Jesus kennenzulernen? Gott ist nicht ungerecht. Jesus hat seine Jünger ausgesandt. Und auf der ganzen Erde sind Christen. Auf der ganzen Erde sind Menschen unterwegs, die das Zeugnis von Jesus weitergeben. Und selbst da, wo es nicht der Fall ist, kann Jesus sich selbst bezeugen auf übernatürliche Weise. Hier findet er Philippus und sagt, folge mir nach. Nicht glaube, dass ich der Retter der Welt bin. Nicht nimm die christliche Religion an. Nicht geh immer schön fleißig sonntags zur Kirche. Nicht kauf dir eine Bibel und stell sie in deinen Schrank. Sondern folge mir nach. Komm mit mir. Hab Gemeinschaft mit mir. Lebe mit mir. Lebe mein Leben. Teile mein Leben. Teile meinen Weg. Teile mein Herz, meine Vision. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist Jesus Herz. Bist du bereit, deine Pläne aufzugeben? Deine Vision? Deine Ziele? Und mit Jesus gehen? Und dann mal gucken, was passiert. Es ist ein spannendes Leben. Es ist nicht langweilig. Das, was die Jünger erlebt haben dann, die folgenden Jahre, ihr ganzes restliches Leben, war nicht langweilig, war nicht öde, war nicht bieder. Keine bürgerliche Existenz, Häuschen, Garten, zwei Kinder, Hund, Katze, Maus. Jesus hat gesagt, verlass das alles und folg mir nach. Und die Jünger haben Panik gekriegt. Wir kriegen auch Panik. Hä, was wird dann aus uns? Das wird doch ein schlimmes Leben. Jesus sagt, ey, mach dir keine Sorgen. Alle die, ihre Familie, ihr Haus, ihren Reichtum, ihren Job, alles Mögliche aufgeben um meinetwillen, die werden das empfangen. Und ich weiß, wenn ich hier so reingucke, ich kenne ja eine ganze Reihe von euch, ich weiß, na, dadurch, dass ihr Jesus nachfolgt, musstet ihr einige Entbehrungen auf euch nehmen. Ja, die Gemeinschaft mit der Familie ist nicht mehr da. Die Familienangehörigen haben sich abgewandt. Wir wollen nichts mehr wissen von einem. Oder, ja, so, der Schein wird aufrecht, aber man merkt, es ist keine Herzensbeziehung, tiefe Herzensbeziehung da. Und das ist nicht einfach. Aber Gott schenkt uns doch Familie, oder? Gott beschenkt uns doch damit, dass wir Familie haben, auch da, wo wir Familie verlieren, um Jesu Willen. Und Geschwister haben auch diesen Schritt gemacht hinein in dieses Ungewisse, weil sie den Ruf Gottes gehört haben, ich soll ihm dienen. Und haben bestimmte Dinge in ihrem Leben aufgegeben. Ja, ihren Job aufgegeben. ihre Karriere, das gute Einkommen, um Zeit zu haben, um Jesus zu dienen. Da, wo er uns hinsetzt und hinstellt. Andere wiederum haben den Ruf Gottes empfangen, in dem Beruf, in dem sie sind, Jesus zuallererst zu dienen. Und tun das von ganzem Herzen. Aber wir sollen auf den Ruf Jesu hören. Er sagt, folge mir nach. Er sucht Menschen, die sich herausrufen lassen, ihm nachzufolgen. Und das ist ein Leben gegen den Strom. Gegen den Strom dieser Zeit. Auch gegen den Strom deines Fleisches. Jesus spricht, folge mir nach. Philippus hat gehört. Und das, was Philippus dann macht, und hier steht Philippus, aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus, Philippus findet den Nathanael. Also, worin folgt Philippus Jesus nach? Darin, dass er auf die Suche geht. Er wurde gesucht und gefunden, jetzt geht er auch los und sucht. Wie Andreas. Es hält ihn nicht. Ich wurde gefunden, jetzt muss ich suchen. Ja, wie Jesus uns das deutlich gemacht hat, dieses wunderbare Gleichnis von dem Hirten, der seine 99 Schafe stehen lässt, um das eine verlorene Schaf zu suchen. Er macht sich auf und sucht, bis er es findet. Und das ist, damit zeigt Jesus ja sein Herz. Er zeigt sein Wesen. Aber er möchte uns mit diesem Wesen auch begeistern für ihn persönlich, für seinen Dienst. Und so sehr begeistern, dass wir sagen, ja, ich will auch so werden. Ich will auch losziehen und jemanden suchen und ihn zu Jesus bringen. Und Philippus geht los und er findet, wen findet er? Er findet Nathanael. Und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten. Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und wir sehen, Philippus spricht einfach das aus, was er weiß oder was er erkennt. Jesus hat den Jüngern nach seiner Auferstehung breit und lang erklärt, wo alles in den Schriften von ihm gesprochen ist, weil sie nicht verstanden haben, warum Jesus gekreuzigt werden musste, warum er so leiden musste, warum er verworfen werden musste. Das haben sie alles nicht verstanden, auch die Auferstehung. Und da hat Jesus ihnen das ganz lang und breit aus den Propheten erklärt. Und deswegen lohnt es sich, das Alte Testament zu lesen, weil du ständig auf Jesus triffst. Weil du ständig etwas über Jesus erfährst. Weil es die Botschaft des Evangeliums nochmal vertieft. Für die Juden damals war es aber so, sie kannten die Schriften und hatten eine Hoffnung, eine Erwartung. Und jetzt hatte sie sich erfüllt in Jesus. Und er sagt, Jesus, der Sohn des Josef von Nazareth. Jetzt würden wir sagen, war Philippus, du hast aber keine Ahnung, ne? Also Josef ist doch nicht sein Vater. Jesus oder der Geist Gottes hat das hier nicht korrigiert. Philippus hat das einfach so gesagt, wie es die Realität war. Denn Jesus ist aufgewachsen in der Familie von Josef von Nazareth. Er ist bei diesem Zimmermann aufgewachsen und dieser Zimmermann war sein Papa. Er hat sich um ihn gekümmert. Er war ein hingegebener, gottesfürchtiger Mann. Das Zeugnis davon gibt uns Matthäus in den ersten zwei Kapiteln seines Buches, seines Evangeliums. Er war ein gottesfürchtiger, guter Mann, der sich als Papa um Jesus gekümmert hat. Und deswegen, als Pflegeeltern, ihr seid Mama und Papa für eure Kinder. Ist doch klar. Als Adoptiveltern. Ihr seid Mama und Papa. Ihr seid es in dem, wie ihr euch hingebt. Klar gibt es die genetische Abstammung. Und die prägt unser Leben und unser Wesen. Aber es ist auch, wir werden auch geprägt durch unseren Vater und unsere Mutter, die Vater und Mutter für uns sind. Vater und Mutter sein heißt nicht nur, einmal Sex gehabt zu haben, sondern Vater und Mutter heißt, eine Liebesbeziehung einzugehen, die tragfähig ist, um ein Menschenkind aufzuziehen, groß werden zu lassen, stark zu machen für das Leben, Liebe hineinzugießen. Da ist die Zeugung doch nur ein kleiner Punkt in dem Ganzen. Also Josef war der Vater Jesus. Das ist nicht falsch, dass er der Sohn Josefs war. Und das zeigt uns auch Matthäus, indem er, wenn er den Stammbaum Jesu uns zeigt, den Stammbaum Josefs uns vorführt. Rechtlich gesehen war er der Sohn Josefs. Natürlich gibt es diese geistliche tiefe Wahrheit, dass er der Sohn Gottes ist, gezeugt nicht durch Josef, sondern auf wunderbare Weise durch den Heiligen Geist. Und deswegen erklärt uns Lukas auch, dass er, oder zeigt den Stammbaum auf, von Maria aus. Und er berichtet auch von dieser Geschichte, wo Jesus als Junge im Tempel war, ne? Und die Eltern ihn gesucht haben und gesagt haben, Sohn, was tust du uns an? Und er sagt, ich muss doch in dem sein, was meines Vaters ist. Gerade Lukas ist es, der das betont, die Gottessohnschaft. Okay, also, Philippus sagt, wir haben ihn gefunden, Jesus, der Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, aus Nazareth kann etwas Gutes kommen. Wir haben jetzt hier mehrere Begegnungen zwischen Jesus und Menschen gehabt, beziehungsweise Bekehrungen, Menschen, die zu Jesus gefunden haben, Menschen, die zu Jesus gekommen sind, die gesucht und gefunden wurden, die gesucht und gefunden haben. Was haben wir hier für einen Nathanael? Was ist das für einer? Ein kritischer Geist. Einer, der sagt, naja, du bist ja ziemlich begeistert, Junge, aber Nazareth, naja, das kann doch nicht stimmen. Und die Deutschen sind doch so, oder? Die Deutschen sind doch Nathanaels. Naja, ich muss ja mal gucken. Ne? Nicht alle, aber so, ne, viele. So grundsätzlich so. Ne? Und das zeichnet uns doch als Deutsche auch aus, dass wir kritisch sind. Ne? Dass wir es genau wissen wollen, dass wir tiefer bohren. Ne? Das zeichnet uns doch aus, dass wir uns nicht so leicht, ne, wie die Amis irgendwie von einem Strom der Begeisterung mitreißen lassen. Ne? Ja, wir sind erstmal vorsichtig, wir warten erstmal ab, wir gucken erstmal genau hin, so, ne, und wollen es genau wissen. Aber ich glaube, Jesus wollte auch den Nathanael mithaben. Er hat den Philippus gefunden und er wollte die beiden im Doppelpack haben. Also Philippus kommt zu Nathanael und der ist so, na, kommt so mit seiner Kritik. Also Nazareth, das kann eigentlich nicht sein. Ne? Der Messias soll doch aus Bethlehem kommen. Na, wie ist es denn nun? Wie ist es nun, Philippus? Erklär mir das jetzt mal. Ne? Und du stehst dann da, ne, am Platz der Weltausstellung und denkst so, Scheiße, was sage ich denn jetzt, ey? Oh Mann, ey. Und ich finde das so toll, das ist doch echt eine Ermutigung zu sehen, wie hat Philippus diese problematische Situation gehandelt, okay? Wie hat er das gemacht? Er hat nicht angefangen, jetzt lange zu diskutieren mit Nathanael. Er hat einfach gesagt, ey, weißt du was? Ich kann dir das jetzt nicht beantworten, ich habe keine Ahnung. Aber komm doch mit und sieh. Guck ihn dir an. Sprich mit ihm. Lern ihn kennen. Und dann kannst du dich ja selber prüfen. Also, wir müssen mutig sein in dem, wie wir das Evangelium weitergeben an Menschen. mutig darin zu sein, unser Zeugnis zu geben, das, was wir wissen, weiterzugeben, nicht das zurückzuhalten, was Gott uns gegeben hat, aber mutig auch zu sein, zu dem zu stehen, dass wir eigentlich nichts wissen. Mutig darin auch zu sein, Jesus zu vertrauen, dass er es hinkriegt, dass er Menschen zu sich ziehen kann, dass er das viel besser kann als ich. Und dann einfach zu sagen, ey, dann probier's doch aus. Ja, wenn ich kann dich hier nicht über, ich kann sonst noch was erzählen und erklären, ich werde dich nicht überzeugen. Du wirst immer ein Argument haben. Aber du wirst, die Wahrheit wirst du noch rauskriegen, wenn du wirklich, wenn du selber anfängst zu beten, wenn du selber mal anfängst zu lesen, wenn du selber mal anfängst, und komm doch mal in den Gottesdienst, hör dir das doch mal an. Lern uns doch mal kennen. Lern doch mal die Gemeinde Jesu kennen. Such doch mal Jesus, sprich doch mal mit ihm. Und viele von uns, die sitzen hier und wissen, genau das war der Punkt, wo wir zu Jesus gekommen sind, als wir angefangen haben zu fragen, ey, Jesus, gibt es dich eigentlich wirklich? Ich möchte eigentlich, wenn es dich, das will ich wirklich, ich will, wenn es dich gibt, will ich wirklich, ich will dich kennenlernen, Jesus. Okay, Philippus sagt, komm und sieh. Dann kommt. Kommen Philippus und Nathanael kommen da. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob Philippus da jetzt dabei ist. Hier steht eigentlich nur, dass Nathanael kommt. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm. Siehe, wahrhaftig, ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm. Woher kennst du mich? Simon war zu Jesus gekommen und Jesus hatte gesagt, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen. Simon hat nicht gesagt, was soll denn das? Woher kennst du mich? Simon war nicht so ein kritischer Geist. Aber Nathanael, der war ein kritischer Geist. Und als er zu Jesus kommt und damit konfrontiert wird, dass er ihm irgendwie zu kennen scheint, also irgendwie sagt er etwas aus über ihn, über seinen Charakter und er denkt, was meint er jetzt? Woher kennt er mich? Woher kennst du mich? Und jetzt wird es ganz krass. Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief. Das zeigt eigentlich, dass Jesus Philippus und Nathanael im Doppelpack haben wollte. Jesus sagt, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Total von 0 auf 100, von Wendung um 180 Grad. Der Junge ist völlig durchgeknallt, der denkt, was ist denn hier los? Woher weiß der, dass ich heute Morgen unterm Feigenbaum saß und die Schrift studiert habe? Das ist eigentlich so der typische Ausdruck dafür unter Rabbinern gewesen, die Schrift zu studieren. Man hat unterm Baum gesessen oder unterm Feigenbaum vielleicht sogar besonders. Mann, woher weißt du das? Lass uns mal dazu 1. Korinther 14 aufschlagen. 1. Korinther 14. 1. Korinther 14, Vers 23. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Manche von uns haben das schon erlebt, die vielleicht irgendwie in eine charismatische Gemeinde reingekommen sind, wo dann plötzlich die Post abging und plötzlich alle in Sprachen geredet haben und gedacht haben, wo bin ich hier? Was ist denn hier los? Wenn aber alle weissagen und irgendein Ungläubiger und Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und so wird er auf sein Angesicht fallen und wird Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Und das ist hier ein Beispiel, wie Jesus die Gabe der Prophetie, der Weissagung eingesetzt hat und wie sie gewirkt hat. Deswegen sagt uns Gott durch Paulus, lässt er uns ausrichten, streckt euch aus nach dieser Gabe. Lasst uns dafür beten, dass wir am Samstag diese Gabe haben, wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen. Dass wir plötzlich etwas sagen, etwas sehen, was, wo die Menschen merken, ey, woher weißt du das? Woher weißt du das? Das muss nicht unbedingt immer so ein übernatürliches Rumoren aus dem Himmel sein.
Jörg, sag jetzt mal, dass derjenige, mit dem du sprichst, dass er in seiner Kindheit irgendwie geklaut hat.
Genau. Nein, das muss nicht so laufen. Aber ich kenne das, dass Situationen, wo der Geist Gottes mir einfach eine Überzeugung ins Herz gibt und ich Dinge anspreche im Gespräch, die genau das treffen, was im Herzen, das Verborgene des Herzens wird offenbar. Und Leute werden plötzlich ganz offen, weil sie merken, was läuft hier ab. Sie sind plötzlich sind so dabei. Sie merken, das ist hier was Besonderes, was hier passiert. Dieses Gespräch ist nicht einfach hier irgendwie nur so ein Gespräch. Das ist irgendwas. Gott ist das. Gott ist hier am Wirken. Jesus hat Nathanael gesehen und zeigt ihm das, dass er ihn sieht, dass er ihn kennt. Auf diese besondere Weise, diesen Kritiker. Und er kommt an diesen Punkt, wo er merkt, dass es wahr. Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dies sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Das ist hier eine etwas merkwürdige Anspielung auf die Geschichte von Jakob, der in Bethel auf der Flucht vor seinem Bruder Esau sich hingelegt hatte auf dem freien Feld und dort auf einem Stein übernachtet hat und dort diesen Traum gehabt hat von der Himmelsleiter, wo die Engel auf- und niederstiegen und wo dann Gott am Ende der Leiter zu ihm gesprochen hat und ihm den Segen Gottes, den Segen Abrahams gegeben hat. Und hier sagt Jesus, ihr werdet das sehen, den Himmel geöffnet, die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Klingt ein bisschen komisch. Es ist aber hier, es spricht von dem Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Bethel, das Haus Gottes, so hat Jakob diesen Ort dann genannt. Gott war hier und ich wusste es nicht, hat er gesagt. Und Jesus sagt, ihr werdet das sehen. Die Gegenwart Gottes in meinem Leben werdet ihr auf besondere Weise sehen, wie ihr das jetzt noch nicht gesehen habt. Ihr werdet mich verherrlicht sehen. Und das haben die Jünger gesehen. Bei der Verklärung auf dem Berg. Sie haben es gesehen dann auch in der Auferstehung. Sie haben die Himmelfahrt Jesu gesehen. Und andere Ausleger deuten es aber auch darauf, dass sie sagen, ja, Jesus setzt sich selbst hier mit der Leiter gleich. Die Leiter, die Verbindungsleiter zu Gott. Er ist der Mittler. Es gibt einen Mittler zwischen Menschen und Gott. Das ist der Mensch Jesus Christus. Also Jesus sagt, es gibt noch viel mehr zu entdecken. Du hast ein tolles Bekehrungserlebnis gehabt. Du hast eine besondere Erfahrung mit Jesus gemacht am Anfang deines Glaubens. Es gibt noch viel mehr. Du wirst noch Größeres sehen. Geh mit ihm. Folge ihm nach. Bleib nicht dabei stehen, dass du sagst, okay, Jesus ist mein Retter. Dann geh mit ihm. Lass dich bewegen von der Suche dass du auch Menschen findest, dass du ein Menschenfinder wirst, dass du Menschen zu ihm führst. Folge ihm nach. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns suchst und dass du uns ja auch jetzt suchst, dass du umhergehst und sagst, folge mir nach, dass du ja, uns auch bewegen und begeistern willst, wie diese ersten Jünger bewegt und begeistert waren von dem, was sie in diesen ersten Tagen mit dir erlebt haben, wie sie dich kennengelernt haben, Jesus. Und wir wollen dich auch mehr kennenlernen und wir wollen auch mehr von deiner Liebe, von deinem Geist in unserem Leben. Wir wollen von dir getrieben, bewegt werden in dieser Liebe zu den Menschen. Dass wir hinausgehen und suchen, ob wir jemanden finden, den wir zu dir führen können. Jesus, ob es offene Menschen sind oder kritische Geister, Jesus, du suchst Menschen. Bitte, leite du uns, segne du uns für diese Woche, rüste du uns aus mit deinem Geist, auch mit dem Geist der Weisheit, dem Geist der Erkenntnis. Bitte hilf du uns. Danke, Jesus, für die Zeit mit dir, hier jetzt in dieser Zeit der Gemeinschaft, auch nachher noch und auch den Tag über, Jesus. Bitte stärke du uns für den Dienst, stärke uns für das Suchen. Danke, dass du uns gefunden hast, Herr. Amen.